den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Alte Pinakothek in München mit ihrer Sammlung alter Meister zählt noch heute zu den spektakulärsten Kunstmuseen in Deutschland. Auch dem Besucher Albert Mähl, der heute eher für seine niederdeutschen Dichtungen und Theaterstücke in Erinnerung geblieben ist, hat es die dortige Ausstellung sehr angetan. Nach anfänglicher Distanz gehört seine wortreiche Bewunderung insbesondere den italienischen Exponaten, die in München von Perugino über vor allem Raphael bis hin Toretto reichen. Aber auch die Säle mit den deutschen und flämischen Meistern lassen den Autor im Hamburger Anzeiger vom 23. Januar 1925 ins Schwärmen geraten. Frank Riede schwärmt für uns mit.
Schöne Träume im alten München. Bei den alten Meistern. Ein zeitgenössischer Gang durch die ältere Pinakothek. Von Albert Mähl. Schopenhauer hat mit einem großartigen Aphorismus, womit er die Generalrepublik derjenigen der Gelehrten gegenüberstellt, folgendermaßen seiner metaphysischen Ironie Ausdruck verliehen. Zitat: Ein Riese ruft dem anderen zu durch den öden Zwischenraum der Jahrhunderte, ohne dass die Zwergenwelt, die darunter wegkriecht, etwas mehr vernehme als Getön und mehr verstände, als dass überhaupt etwas vorgeht. Und wiederum, dies Gezwerge treibt da unten unendliche Possen und macht großen Lärm, schleppt sich mit dem, was jene haben fallen lassen, und dergleichen mehr, wovon jene Riesengeister sich nicht stören lassen, sondern ihr hohes Geistergespräch fortsetzen. Zitat Ende. Man kann zu dieser ohnehin schon recht bildhaften Anschauung keine bessere Verdeutlichung sich wünschen, als sie sich dem Empfänglichen bietet, der die Bildersammlung der älteren Münchner Pinakothek in Augenschein nimmt. Hier raunt solch ein Geistergespräch von den Wänden. Hier bei den europäischen Meistern alten Stils, den großen Niederländern und Florentinern, Franken und Schwaben, den Spaniern und Franzosen, treffen wir in der Tat eine Art genialen Republik im Sinne des Frankfurter Philosophen an. Hier wird das Geniale erlebbar, das gedankenkräftig im Geiste erkannt werden kann. Es ist dem Besucher, den mehr als ein kunsthistorisches Interesse bewegt, nicht möglich, die Fülle der Eindrücke, die auf ihn niederströmen, zu bewältigen. Denn Phänomene sind es, die auf ihn eindringen, Offenbarungen einer Weltschau, die kein Verstand auf eine Formel bringen kann. Darum auch unternehme ich es nicht, eine Beschreibung zu machen, einen Bericht von den Schätzen dieser weltberühmten Galerie zu geben, sondern ich möchte ein paar Merkwürdigkeiten zur Sprache bringen, die das Ungewöhnliche andeuten. Ich möchte gewissermaßen dem Leser ein Schema skizzieren, das mit seiner Einfühlungsfähigkeit zu erweitern, ihm einladend überlassen bleibt. Wer als nordischer Mensch, Rembrandt-deutsch, sich beheimatet weiß, als ein gotischer Willenscharakter, von jenem mystischen Helldunkel in der Seele getragen, das dem sesshaften Niederdeutschen eigen ist, der fühlt sich anfangs fremd in der erdfernen, elysischen Welt der großen Italiener. Sie scheinen ihm nichts zu sagen, die Meisterwerke Raphaels und Leonardos. Botticellis farbentrunkene Schönheit beseelt ihn nicht, und Grecos dämonische Glut lässt sein Herz so kalt wie Velasquez des vornehmen Spaniers porträtierte Grandezza. Auch wohl Claude Lorrains, des klassischen Landschafters göttisch-antikem Blick, gewinnt er keine Liebe ab. So mag er den Saal hindurchschreiten, um sich bei den artverwandten Niederländern herzkräftig zu erfrischen. Ähnlich erging es anfangs mir. Vor des großen Peter Paul Rubens Engelsturz habe ich lange verharrt, und des älteren Peter Bruegel Schlaraffenland ergötzte so heiter mich, wie Ostades und Jan Steens Bauernraufereien mir gefielen. Doch ein längeres Verweilen belehrte mich bald darüber, wie sehr diese nordischen Meister den geheimen Süden in sich tragen, wie gleichfalls jene lombardischen Renaissance-Menschen wohl gekannt haben den Gotensturmgeist des Abendlandes ihrer Tage. Eine Gottheit thront in beiden Reichen, und nur die Altäre, die man ihr errichtet, die Formen, sie zu verehren, sind verschieden. Es war Pietro Perugino's Vision des heiligen Bernhard, deren Weihe mir den Schlüssel zu den Pforten des Südens in die Hand gab. Das Gemälde hält den Augenblick fest, in dem vor dem andächtigen Heiligen die Madonna erscheint. Von dem Wunder wie benommen erhebt er die Hände, indes die Erschienene in anmutiger Neigung ihm gegenübersteht, um ihn, sein Befragen abwartend, in den Evangelien zu unterrichten. Im Hintergrund der schönen Rundbogen aber zittert der ätherische Lichthimmel Italiens so überweltlich schön, dass man die im ewigen Frühling strömenden ambrosischen Quellen rauschen zu hören glaubt. Das ist kein Leben von dieser Welt. Hier hat die Seele des Genius klassisch entsagend das Irdische überwunden. Der antike Eros, wiedererstanden im katholischen Sakrament, leuchtet hervor. Eleusinische Gottnähe wird fühlbar. Zeitlos ist diese Welt. Kein dissonierender Erdenton stört die Sphärenmusik. Zeitlos und vollendet ist sie, ein reines An-sich-Sein, dem Werdestrom des chaotisch Lebenden überhoben. So hebt sie den Beschauer, der gläubig sich ihr vertraut, mit empor. So band mit unwiderstehlicher Magie vor allem Raphael den Blick, er, aller Meister größter, Perugino's Schüler aus Urbino. Seine heilige Familie, gemalt für Domenico Canigiani in Florenz, ist um eben des heiligen Willen so bezwingend. Vergeblich müht sich der Geist, diese Weihe ins Wort zu bringen. Vasari hat nicht übertrieben, wenn er in seinen Lebensbeschreibungen von Raphael behauptet, er sei nicht ein Mensch schlechthin, sondern, Zitat, wenn man so sagen darf, ein sterblicher Gott, Zitat Ende. Wahrhaftig, dies sind nicht Menschen mit Weltlust und Weltangst. Nein, sie ruhen selig in sich selbst, sie stehen einheitlich klar gegliedert im Lichte höheren Lebens. Es trieb mich, eine Gegenüberstellung mit Rembrandt vorzunehmen, der bekanntlich wie so mancher dasselbe Motiv behandelt hat. Wie anders dies? Hier ist es die Familie, der irdischen Mutter seelenvolle Hingabe, wodurch sich das Heilige ausprägt. Hier steht im Helldunkel diesseitigen Lebens die Gruppe. Als unmerkliche Lichtquelle ruht das Licht der Verklärung auf den Gesichtern. Rembrandt hat die göttliche Weihe in den Raum einbezogen, in das Werden. Nicht als Symbol wie Raphael, sondern als Geschichte, als Erlebnis hat er sie uns gezeigt. Hier ist nichts zu spüren von der malerischen Goldschmiedekunst Francesco Francias. Dieses Bologneses Madonna im Rosenhag, die so unaussprechlich zart die Knie beugt vor dem ruhenden Heilandskinde, indes zu Häupten die Wolken sich teilen in proportionaler Distanz, als seien sie Baumkronen in der mythischen Landschaft des Himmelsweges, ist ein außerordentlich typisches Beispiel für die südliche Kunst. Auch hier die ewige Naturform, das Idyll, das plastisch gewordene Gesetz der Schönheit. Gleichfalls bekennt sich Sandro Botticelli dazu, der im goldenen Zeitalter des erlauchten Lorenzo Magnifico seine Werke schuf. Auch er ein Goldarbeiter des Pinsels, der alle seinesgleichen an Farbenpracht übertraf. Seine Beweinung Christi ist absolut Darstellung der Idee, nicht Handlung. Die Gruppe der Leidtragenden repräsentiert graduell den Schmerz an sich. So könnte ich noch auf Giotto verweisen, auf Liberale von Verona, der wie keiner verstand, seine Gestalten weinen zu lassen. So müsste vor allem wohl noch Tintorettos des großen Venezianers Erwähnung getan werden, seiner, der uns den prächtigen Gonzaga-Zyklus aus Mantua hinterlassen hat. Doch mag es genug sein. um zusammenfassend den Eindruck von den Altmeistern des Südens wiederzugeben, ist dieses zu sagen: Durchweg legendär wie die Gegenstände ihrer Kunst, ist ihnen auch Welt- und Menschentum darstellungswürdig. Ihre Auffassung der Zeit ist die der Zeit an sich, einer reinen, zeitlos ewigen. Auch der Raum ist der im Geiste erschaute ewige Raum, dreidimensional seiner Beschaffenheit nach und a priori absolut in seiner Gesetzmäßigkeit. Die Menschen, die sie malen, sind keine Individuen, sondern Ideenträger. Sie handeln nicht im rhythmischen Ablauf von Tragik und Komik. Diese Menschen haben selig vollendet in sich das Irdische. Sie können weder sterben noch wieder geboren werden. Sie sind in einem höheren Sinne als dem des natürlichen Endens tot. Mit dieser Tatsache, diesem wesentlichen Zug, hat die italienische Renaissance so ganz und gar ihre Wurzel in der Antike, so dass wohl der Satz gilt: Höchste Kunst ist Dienst am seligen Tode. Im Gegensatz aber zu diesen lombardischen Meistern, die das Ungenügen der Seele an sich selber mit Entsagung überwanden, um sich sakrosanktisch in den Mythos hinüberzuretten, verhielten die Nordischen sich. Dürer, wie Grünewald, Rubens, Rembrandt und viele mehr, sie alle haben dasselbe Schicksal in ihrer Brust getragen. Sie haben den Süden erlebt, die Antike, nicht aber als Heilssendung, sondern als die größte Gefahr, der sie zu unterliegen drohten. Sie konnten und wollten nicht entsagen dem qualvoll faustischen Ringen nach Harmonie, sie wollten sich nicht als Hierophanten dem apollinischen Kult verpflichten. Darin besteht ihre der Gotiker Größe, ihr Lebenswerk, ihr Schaffen ist seliger Dienst am Leben. Sie bekennen sich zu dem vermenschlichten Gott, die großen Flammen, sie zeigen uns das Mysterium als Zeitgeschichte. Wenn man sich bei Rembrandts Gemälden, etwa der Kreuzabnahme oder Grablegung, fragt, was denn eigentlich jenes mystische Licht, das hell-dunkel bedeute, das so typisch für sein Schaffen ist, ja so bezeichnend, als ob er so gar keine Farben kenne, im schneidendsten Gegensatze zu einem Meister wie etwa Botticelli, dann kann die Antwort nur aus diesem Seelenzustande herauszuleiten sein: Rembrandt wollte zugleich im Sinne der südlichen Antipoden selig sein und seine Individualität selig werden lassen. Er wollte die Vollendung an sich und für sich. Eben dies zugleich, das unmöglich ist, in Wahrheit einen unaufhebbaren Dualismus bedeutet. Synthese ausschließend, dies ist augenscheinlich dem gebrochenen Lichte kongruent und somit hell-dunkel. Schon in dem Worte selbst liegt er, dieser mystische Zustand. Es wäre ganz unzutreffend und nichtssagend, wollte man bei Rembrandt von einem Halbdunkel des Tones reden. Der nordische Mensch bescheidet sich nicht. Er kennt kein Entweder-Oder, sondern faustisch beharrt er trotz wildester Dämonie. Hat der Katholik Raphael einen Satz wie etwa diesen zur Geltung gebracht: Es ist der Moment höchster Euphorie, wenn das siegreiche Individuum in den Gott zurücktritt. Was seine Kunst mit jenem Zuge belegt, so würde sicher Rembrandt das Umgekehrte behaupten. Dieser Moment ist dann gekommen, wenn der siegreiche Gott tief in den Menschen hineintritt, so in ihn hineinleuchtend, so nach Ausgeburt im Menschen drängend, dass seine Gotthaftigkeit für sich selbst aufhört zu sein, um rein menschlich sich auszuwirken. Mit diesem Grundton schwingt sich die gotische Seele aus. Dies ist die Palette, auf welcher Rembrandt, Rubens und Van Dyck ihre Farben gerieben haben. Dies macht uns verständlich, warum gerade bei ihnen Kunst und Leben so fest aus einem Stücke sind. Sieht man sich ihre Bilder an oder die der mit ihnen zu nennenden Adrian Brauer, Memling, Franz Hals, Gerard Du und andere mehr, so fällt gleich ins Auge das profan-lustvolle, anti-legendäre. Greift nur hinein ins volle Menschenleben. Dies Goethe-Wort war ganz entschieden das Leitmotiv jener Maler. fließende Verwandlung in der Vielheit, mannigfaltige, lebenskräftige Motive, Erlebnis, Rhythmus, alle Wesenszüge der Romantik treten hervor. Sinnhaft wirklich kann man sie erfassen, mit ihnen lachen und weinen. Ihre Schönheit ist Leib, nicht Idee, ihre Haltung ist Rhythmus, nicht Gesetz, ihr glühendes Auge blickt lustvoll ins Leben hinein, nicht gnadenvoll himmelwärts. Sie sind zu sehr erfüllt mit naturkräftigem Leben, um jemals sterben zu können. Die Unerschöpflichkeit des Werdens, die Allmacht der Natur blüht durch alle Sinne hindurch wuchernd in ihren Leibern auf. Man denke an die weltlichen Gestalten Rubens. Die Natur als ein ungeheures Pandämonium, sie vollführt hier ihren unendlichen Kreislauf, selig in ihrer dionysischen Triebhaftigkeit, gottlos gewaltig vom Geiste antiken Südens ausgewertet. Umgekehrt wie bei diesem sind hier Menschen es, die mythische bzw. legendäre Vorgänge darstellen. Im jüngsten Gericht von Rubens sind menschlich erfühlbar die Engel, ja, selbst Christus richterlich hoch in der Mitte thronend, er hat die erdhaften Züge eines flandrischen Landmanns. Dies Menschentum, es braucht keine Erlösung, denn so ruft es uns zu. Das Leben, wie es ist heilig, es ist gerecht und göttlich, denn Gott ist Mensch geworden, und immer wieder tausendfach den Kreuzestod erleidend, wird er auferstehend und von Neuem auf Erden wandelnd, er sich im Menschen offenbaren. Somit am Ende meiner Ausführungen angelangt, hoffe ich in aller Kürze fühlbar gemacht zu haben, was es bedeutet, die Kunst der alten Meister zu erleben. Es ist erkenntlich geworden, dass es in der genialen Republik keine Disharmonien gibt. Hier wird kein Streit um die Prinzipien der Wahrheit geführt, hier thront sie selbst, Aphrodite Urania, deren geniale Kinder ihre Mutter zu ehren wissen. Es stört die Riesengeister nicht das hohe Gespräch, wenn ästhetisch analysierende Borniertheit im Professorenrock angesichts der scheinbaren Zwiespältigkeit nach dem Sinn der höheren Gerechtigkeit fragt. Sie möge sich doch höflich der Eris Hesiods erinnern oder des Wortes eines Philosophen, der wie die meisten Menschheitskoryphäen weit mehr in aller Munde als aller Seelen lebt, also lautend: Aus dem Krieg des Entgegengesetzten entsteht alles Werden. Das Ringen dauert in Ewigkeit fort. Alles geschieht gemäß diesem Streite. Und gerade dieser Streit offenbart die ewige Gerechtigkeit. Friedrich Nietzsche.
Und ich steuere immer gezielt an den Van der Eycks und Van der Weydens und Rubens und Rembrandts vorbei, lasse Susanna im Bade rechts liegen, bis ich vor der jungen Frau mit dem Perlenhalsband stehe und in der weißen Wand zwischen ihr und dem Spiegel versinke. Sorry für diesen privaten Museumsbeitrag. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.